Ja, das Thema von heute, wie gebe ich das Evangelium weiter? Ich bin auf einer Bergtour. Vor mir ein Geschäftsmann im Fels. Er zittert, kommt nicht weiter. Wir helfen ihm dann raus. Und ich frage, so, was er so macht. Und er erzählt von seinem Beruf, von seinem Erfolg als Banker. Und was kommt nach dem Erfolg? Meistens stockt es dann schon. Dann oder der Erfolg lässt Menschen immer um mich irgendwo auch leer zurück. Man versucht dann zu sagen, dass es mehr gibt, als das, was er hier erschaffen und erarbeitet hat. Gott hat mehr für uns als Erfolg. Er will, dass wir sehen, was Jesus für uns da hat. Wie wir durch Beziehung durch zu ihm Erfüllung finden in unserem Leben. Wir denken gern, wenn ich mit anderen über den Glauben rede, dann brauche ich eine Gabe für Evangelisation. Und dann kommt aber ganz schnell die Antwort, ja, die Gabe, die habe ich nicht. Und dennoch haben wir den Auftrag von Jesus zu erzählen. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, sagt Jesus. Und wir haben auch bei uns noch viele im Dorf, die Jesus nicht kennen. Es ist so wichtig, dass wir das Evangelium immer um versuchen, neu zu kommunizieren. Und ich möchte mit uns heute einfach drei Punkte dazu angucken. Zuerst, wir müssen das Evangelium zuerst um mich selber verstehen. Viele denken, es geht einfach um das Gutsein. Dass wir den Menschen sagen, wie sie ein bisschen gut oder ein bisschen besser werden können. Aber das ist nicht die gute Nachricht. Was sagt denn Jesus? Was war seine gute Nachricht, die wir allen erzählen sollen? Einer von seinen ersten Sätzen ist, seine erste Predigt fängt so an. Tut Buss oder kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nach herbeikommen. Und was ist denn mit dem nach herbeikommen gemeint? Jesus selber. Mit Jesus ist uns das Himmelreich so nachgekommen. Spürbar nach. Und darum kehrt um und tut Buss. Der Luther sagt einmal, Buss ist eine fröhliche Sache. Ein fröhliches Geschäft. Und warum? Weil uns Jesus eben das Himmelreich nachgebracht hat. Er predigt hier zwar vom Himmelreich in der dritten Person, aber er meint ganz klar sich selber. Er ist der König von diesem Königreich. Oder auch in Matthäus 9, 35 können wir das auch lesen. Matthäus 9, 35. Folgende. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmenge sah, jammerte sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hineinsende. O da. Und nachdem Jesus gestorben und auferstanden hat, hat er das noch einmal unterstrichen. In Apostelgeschichte predigt er 40 Tage lang seinen Jüngern noch einmal über das Reich Gottes. Was Jesus auf dem Herz hat, ist Gottes Reich. Er wollte, dass er in seinem Reich leben. Denn nach der Bibel gibt es irgendwie nur, grob gesehen, nur zwei Reiche. Das erste ist Gottes Reich und das zweite ist mein eigenes Reich. Dass das passieren soll, was ich wollte. Gerade als Schweizer muss man das um einmal sagen. Denn kaum geboren wissen wir ja schon, was mit Leben will anfangen. Die Mädchen, die sagen schon ganz früh, mit 3-4 Jahren, ja, ich wollte Krankenschwester lehren oder Ärztin oder vielleicht sogar Bundesrätin. Und die Buben, die wollen Baggerfahrer werden und Helipilot, vielleicht noch zur Feuerwehr. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich gebe dir eine Alternative und das ist Gottes Reich. In Gottes Reich aber soll nicht mehr passieren, was du willst, sondern was Gott will. Wie im Himmel, so auf Erden. Und zwischen den beiden Reichen gibt es zwei ganz wichtige Personen. Und das ist Jesus und du. Und was machen die meisten? sie bauen ihr Segenreich. Und das sind ja ganz viele gute Sachen. Wir lernen Beruf, studieren, suchen gute Arbeit, mit möglichst viel Lohn natürlich, heiraten, bekommen Kinder, bauen ein Haus, was drin liegt. Möglichst da, wo wir aufgewachsen sind, im schönen Baselbiet. Das wollt ihr keiner verlassen. Wir bauen unser Reich, das, was uns gefällt. Doch vielleicht machen wir noch mit in einer Gemeinde, aber vielleicht ändern so ein bisschen nebenher. Doch wenn wir ehrlich sind, merken wir manchmal schon, ich habe nicht nur gebaut, sondern noch verbaut in meinem Leben. Mir sind auch Dinge misslungen, vielleicht dahin, es ist zur Scheidung gekommen. Oder ich habe Spannungen mit Eltern, Grosseltern, Kindern, die will ja sowieso nehmen, so wie ich wollte. Oder mit meinen Verwandten, mit meinen Nachbarn. Oder ich habe meine Gesundheit vielleicht sogar geschadet, meine Karriere, mein Geld ist flöten gegangen. Und man leidet darunter, was man alles so verbaut hat im Leben. Und dann kommt so einer von der Kishon auf Fünflibertal und sieht zu mir, Jesus ist gekommen. Und er ist gerade auch für dich gestorben. Er kann dein Leben neu machen. Fang doch neu an. Und wenn er sein Leben verbaut hat und darunter leidet wie ein Hund, dann sieht er vielleicht so einen guten Bericht, gute Nachricht. Ich brauche den Jesus. Mal gucken, ob er mein Leben um mich auf die Reihe bringt. Jesus ist das Beste, was mir passieren konnte. Besser als Tröste. Ich lade dich ein, komm in mein Leben, Jesus. Und dann hofft er, dass Jesus seine ganze Schuld und seine Vergangenheit, die er sich aufgebaut hat, seine Sünden, seine Schuld und seine Scham einfach fortnimmt und ihn segnet. So wie der Ködermann. Jesus kommt jetzt als Ködermann in mein Leben. Und am Tag, wo er stirbt, nimmt ihn doch Jesus auch noch mit zu sich in den Himmel. Er weiß, dass er sich selber niemals retten kann. Das hat er gecheckt. Aber Jesus, bis es so weit ist, lass mich doch bitte schön in Ruhe und hilf mir, mein Segenreich zu bauen. Bitte segne mich und meinen Plan. Fast jeder Schweizer kennt doch das Gebet, das er schon als Kind gelehrt hat. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Eigentlich ein heidnisches Gebet. Komm, Herr Jesus, bis unser Gast und segne, was du uns gegeben hast. Komm, Herr Jesus, bis mein Gast. Komm, wir brauchen dich, aber nur zwischendurch als Gast. Wir laden dich ein, bei uns zu sein. Denn wenn wir um einmal genug Zeit mit Jesus verbracht haben und er uns gesegnet hat, dann darf er doch seine Straße um mich fröhlich ziehen. Jesus, bis unser Gast. Und wisst ihr, Jesus guckt mich an. Eigentlich will er mich in sein Reich einladen. Und jetzt soll er mein Reich segnen. Dann schüttet er vielleicht zuerst einmal ein bisschen den Kopf und sagt, ich habe gar kein Interesse, dir zu helfen, dein Reich zu bauen. Du denkst viel zu klein, viel zu begrenzt, viel zu irdisch, viel zu unschön, viel zu schwach, viel zu vergänglich. Ich lade dich ein, in mein Reich zu wechseln, in meine Wirklichkeit. Du sollst mehr erleben als das, was hier auf der Erde läuft. Du sollst erfahren, was es heisst, von mir abhängig zu werden. Ich will dein Herr sein. Richte doch dein Leben nach meinem Reich aus. Ich will dich führen, ich will dein Leben planen. Mein Reich will in meine Person, in dich hineinkommen, in dein Leben. Du sollst nach meinem Plan leben, den ich für dich habe. Es geht Jesus nicht nur ums christliche Leben. Wie viele leben so ein bisschen christlich angehaucht, doch ohne Christus. Ein christliches, religiöser Schweizer sieht in seinem Herz, gut, dass du mir so nützlich bist, Jesus. Ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben. Es soll ihm quasi zu seinen Zwecken helfen. Ein Christ aber sagt, Herr, was willst du? Du kommst zuerst. Was ist dein Wille für mein Leben? Ein religiöser Mensch behandelt Jesus so ein bisschen wie ein Glücksbringer. Er hängt vielleicht noch an seinem Auto auf oder an Schlüsselanhänger. Jesus, mein schöner Beischmuck, schenk mir doch bitte schönen Erfolg. Du bist doch da, um mir auf meinem Weg zu helfen. Jesus zum Selbstkostenpreis. Wir sollen ihn besitzen, in uns zum Eigen machen. Und warum? Weil wir nicht wirklich zutrauen, dass Gott wirklich gut ist und das Gute für uns will. Wir wollen ihn lieber beherrschen. Wie Jesus ein bisschen zuvorkommt mit unseren Plänen. Ich manage ihn und sage, was er braucht. Und er soll es dann nachher segnen. Doch das ist letztlich nichts anderes, als wir misstrauen ihm. Wir denken, wenn ich mich ihm wirklich ganz hergebe, dann kommt vielleicht nichts Gutes raus, dann schickt er mich am Ende nur die Mission oder irgendetwas. Und darum sagt Jesus schon von Anfang an, tut Buss, so kehrt um in mein Reich. Ich will dir so nachkommen. Ich will dich managen. Du denkst, viel zu irdisch, viel zu klein. Erst Vertrauen zu mir macht letztlich dein Leben schön. Nicht zu misstrauen. Und in meinem Reich leben aber ist radikal anders als für dich selber leben. Lebe für mein Reich. Erst in mir finde deiner Sehnsucht, die du alle hast, seine Erfüllung. Nicht ich hole Jesus in mein Leben, sondern er würdigt und bittet mich, wechseln in mein Himmelreich. Dann wird alles neu. Erst in der Verbindung zu mir lässt sich dein Leben neu gestalten. Erstens, wir müssen das Evangelium verstehen. Es heisst, ihm nachfolgen und nicht er uns. Zweitens, wie bringen wir unseren Menschen das um ihn bei? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Wie können sie um mich verstehen, dass es um etwas viel Größeres geht als nur um uns? Dass das Reich Gottes zu mir kommen will. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir das Leben und unser Denken von innen um mich ein bisschen mehr hinterfragen. Und das gelingt am besten da, wo wir das Leben ohne Gott mit Fragen hinterfragen. Wie zum Beispiel im Einstiegsbeispiel. Wir fallen so gerne mit dem Evangelium in die Tür. Oh, nimm doch Jesus an, glaub an Jesus. Wir sollten mich mehr fragen, wie zum Beispiel, wie sie über Sachen denken. Denn jeder Schweizer ist im Versteckten gerne ein kleiner Professor. Hat er das auch schon gemerkt? Wenn du zum Beispiel kommst und sagst, ich kann das nicht verstehen, kannst du mir das erklären? Dann ist fast jeder bereit, dir zu helfen. Darum stell doch Fragen, damit wir neu verstehen, wie sie überhaupt ticken. Denn genau das hat doch Jesus so gemacht. Er hat oft Fragen gestellt. Was denkt ihr über mich, wer ich bin? Oder zur Frau am Jakobsbrunnen sagt er einfach, hey, gib mir zu trinken. Bis her zur Frage an die Jünger, ja, wie ihr auch fortgehen. Achtet mal beim Bibellesen, wie viele Fragen die Bibel stellt. Das sind fast 2800 Fragen. Was ist die erste Frage, die Jesus stellt? Was willst du, dass ich dir mache? Es ist die Frage nach unserer Sehnsucht. Was willst du? Auch wir sollten die Frage mehr stellen. Zum Beispiel, kannst du mir einmal sagen, was für dich ein gutes Leben ist? Was fehlt dir dazu, ein gutes Leben zu führen? Oder auch, nach was sehnst du dich eigentlich? Was kommt nach deinem Erfolg? Viele erkennen, wenn der Erfolg mal da ist, ist irgendwie der Gipfel vom Matterhorn erreicht. Vom Leben. Aber dem ist nicht so. Wenn wir das Innenleben der Menschen ein bisschen ausloten, dann fällt uns in der Regel fallen uns 3 Sachen auf. Die meisten sind MTD, moralisch-therapeutische Deisten. Der Begriff stammt vom Philosoph Christian Smith. Moralisch ist der Mensch, macht ein guter Mensch, möchte ein guter Mensch werden. Keiner möchte einfach nur ein Mistkerl sein, er möchte auch gut sein für andere. Therapeutisch meint, sollte es einen Gott geben, dann hat er die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Er soll mein Therapeut sein. Er soll dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass meine Gefühlswelt fröhlich wird. Und deistisch heisst, Gott ist ein Begriff, eine Vorstellung, aber er ist keine Person. Gott ist irgendetwas da oben, aber unsichtbar, unantastbar und unerreichbar. Gott ist eine Vorstellung, aber keine Wirklichkeit. Und wir müssen das Denken von unseren Mitmenschen neu verstehen. Und das geht der Zuhören und Fragen stellen. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir um fragen, was sie beschäftigen, sie spüren, dass du ihnen wichtig bist. Dass du Interesse an ihrem Leben hast. Und wenn sie dir anfangen erzählen, geht es irgendwie nur noch darum, dass du das Gespräch in die Tiefe führst. Dass du zum Beispiel fragst, woher führt dich dein Leben, wenn du so weiterlebst? Was ist das Ziel oder auch, was sind die Konsequenzen von dem, wenn du so weitermachst? Und eine der hilfreichsten Fragen, die es überhaupt gibt, ist nur das kleine Wörtchen, warum? Warum? Die Frage zum Beispiel, was willst du denn mit deinem Leben erreichen? Was willst du erreichen? Er sagt, wir müssen viel Geld verdienen. Frage mich nachher, ja warum? Er, ja damit ich das Leben geniessen kann. Vom Liegestuhl. Ja warum willst du dein Leben geniessen? Er, weil es nachher nichts mehr gibt zu geniessen. Und du, warum gibt es nachher nichts mehr zu geniessen? Warum ist nachher alles aus? Er, weil nachher alles vorbei ist. Und warum ist nachher alles vorbei? Er, weil es keinen Beweis für das Leben nach dem Tod gibt. Und du kannst noch einmal fragen, warum haben wir keinen Beweis für das Leben nach dem Tod? Er, weil nur das Leben hier und jetzt da ist und ich sonst nichts habe. Vielleicht ein bisschen hartnäckig. Aber so findest du letztlich heraus, was der andere glaubt. Der Inhalt darauf, was sein Leben aufgebaut ist, letztlich, er glaubt, dass es nachher nichts mehr gibt. Und du hast nur ein paar Mal gefragt, warum, und hast nur zugelassen. Aber ich glaube, er wird darüber nachdenken. Ist die materielle Welt wirklich alles? Gibt es nach dem Tod wirklich sonst nichts mehr? Und was ist unsere Antwort? Wie traurig! Der Martin Luther sagt einmal, das Suchen und Streben der Menschen, die ohne Gott leben und dennoch sinnvoll existieren wollen, ist incurvatus in se ipsum. Ein Leben in sich gebeugt. In sich verkrümmt. Und wer in sich verkrümmt lebt, der kann nur noch sich selber sehen. Nach dem Motto, meine Frau und ich, wir uns wahnsinnig gern. Wir mich wahnsinnig gern. Das ist in curvatus in se ipsum, der Mensch in sich selber verkrümmt. Und so ein Mensch verliert letztlich Perspektive, den Horizont und letztlich auch die Hoffnung. Aller Lebenssinn kommt dann nur noch von ihm selber. Und so einer in sich beugt, ist doch etwas so Deprimierendes. Denn alles ist, die Bibel, alles in dieser Welt vergeht. Wir haben selber früher so schön gesungen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und wisst ihr, darum braucht der Mensch das Evangelium. Er braucht es unbedingt. Und darum noch das Dritte, die Schönheit vom Evangelium. Es fängt mit Mitgefühl an. Wir haben es gelesen vorhin. Wo Jesus Menschen gesehen hat, hat er gesagt, es jammerten ihn, denn sie irrten umher wie Schafe ohne Hirten. Wörtlich heißt es hier, es drehte ihm die Eingeweide um. Es schmerzt ihn, er ist mitfühlend. Und wir sollten die Not von unseren Freunden um ihn spüren und auch darunter leiden, bevor wir anfangen, von Hoffnung zu reden. Jesus hat das so weh gemacht, dass die Leute so verloren sind. Und wir? Macht es mich noch betroffen, wenn ich die Sackgassen sehe, wo die Leute glauben? Weil danach kommt nichts mehr, nichts. Und das ist so viel zu wenig, wenn das alles ist, worauf ich mein Leben aufbaue. Oh, lasst uns unseren Mitmenschen um Mut machen, dass es sie für mehr geschaffen sind, dass es mehr gibt, als das, was sie glauben. Gehen wir noch einmal zurück zum Geschäftsmann für Bergtour. Er leitet eine grosse Personalabteilung von einer Bank. Und auf Frage von so Chefs sagen die meisten gerne, ja, wie ist fast jeder, der in mein Büro kommt, der kommt mit einem Problem. Und wenn es mir gelingt, ich hoffe, dass mir es gelingt, das Problem zu lösen. Wenn du die Arbeit gut machst, dann bekommst du Lohnerhöhung. Und sie denken, das Ziel ist erreicht. um ihren Mitarbeitern geholfen. Und sie bekommen Anerkennung für ihre Leistung. Die Dividenden sind vielleicht ein bisschen gestiegen. Und doch stellen sie ganz heimlich, still und leislich fest. Oder sich auch selber die Frage, ist das jetzt gewesen? Ist das das wirkliche Leben? Ist das alles? Nein, wir wissen, dass es mehr gibt. Du bist für mehr geschaffen. Christus hat dich für sein Reich gemacht. Nicht nur für dich. Und er will, dass du umsteigst in sein Reich. Und dafür ist er uns so nachgekommen, heißt hier. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehr um. Und wenn die Leute dann offen werden, dann erzähl dir doch einfach deine Geschichte. Dort bist du ein Experte. Das ist das, was du mit ihm erlebt hast. Wie Jesus dich gefunden hat. Wie dein Leben ohne Jesus war und was sich in deinem Leben verändert hat, seit du mit Jesus lebst. Erzähl das doch wieder fröhlich. Denn was du erlebt hast, das ist deine Wirklichkeit mit Jesus. Und er macht Mut, dass es sich so etwas verlohnt, für mehr zu leben, als für deinen eigenen Plan. So viele Menschen gehen auf Gott zu und schreiben mal einen Brief. Lieber Gott, das ist mein Plan für mein Leben. Herr, ich möchte gerne ein gutes Studium absolvieren und möglichst gut abschneiden. Dann möchte ich einen guten Job bekommen, eine Schönheit heiraten und 3 Kinder haben. Dann möchte ich gerne ein Haus und ein zweites im Lago Maggiore. Denn ich brauche ja zwischen 3 Jahren Ruhe von all diesem Stress. Und wichtig, ganz, ganz viel Geld muss ich haben. 2 Auto natürlich und auch, für dass ich Menschen helfen kann. Wir haben eine volle, dicke Wunschliste, die wir Gott herhaben und sagen zu einem Herr, ich habe lange geplant, lange gut darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben wollte. Bitte segne doch meinen Plan für mein Leben. Und wenn du so alles durchlässt, stellst du fest, es ist gar nichts Schlechtes dabei, auch nichts Schwieriges. Keine Sünde, nichts Böses. Und Gott, bist du damit zufrieden? Und wenn du so bist, unterschreib doch bitte hier meinen Lebensplan. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er nimmt den Brief einfach und tut ihn auf die Seite. Und er gibt dir seinen Brief. Lieber Kari, oder wie du auch immer heißest. Hier ist mein Brief für dich. Mein Plan für dich. Und unten dran steht eine dicke Leerzeile. Und Gott sieht da, ich hätte so gerne deine Unterschrift. Aber Jesus, das Blatt ist ja leer. Du hast ja gar nichts eingetragen. Schon meine Eltern haben doch gesehen, bevor ich etwas unterschreibe, muss ich es doch durchlesen. Und verstehen, ich kann da nicht unterschreiben. Was ist denn das, was du da einträgst? Kein Studium, kein Schönheit heiraten. Und als Kind haben meine Kinder alle krumme Zähne bekommen. Die kosten mich so viel. Aber Jesus, ich hätte so gerne, dass du doch unterschreibst, mein Plan. Aber bitte, Jesus, was ist, wenn du siehst, ich soll in Töffli fahren und kein Tesla fahren? Keine Wohnung im schönen Baselbiet, sondern irgendwo, eine kleine sonst irgendwo. Und Gott sagt, ich möchte, dass du da unterschreibst. Denn damit bist du einverstanden mit meinem Plan für dein Leben. Jesus wollte nicht in deinen Plan mit einbezogen werden. Sondern wie sollen wir beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Wille geschehe, nicht mein Reich soll kommen. Wir haben morgen vor, Sonjas Eltern zu besuchen. Und vorher wollen wir noch einen schönen Spaziergang machen am Pfäffikersee. Doch wisst ihr, über was Kinder reden, wenn wir uns selber so etwas vornehmen? Über einen Spaziergang. Über die Wohnung und die Einrichtung, die Grosseltern haben. Das mag alles gut und schön sein. Nein, wisst ihr, was, auf was sie sich am meisten gefreut haben und immer noch heute sogar noch freuen? Das ist Grossmutti und Grossvati. Das ist das Thema, dass sie sehen und mich dürfen sehen. Und verstehen wir ein bisschen, genau darum geht es. Wir reden manchmal so gern über unsere Einrichtung und wie schön doch alles ist. Oder darüber, wie schön in unserem Himmel wird sein. Aber wisst ihr, was uns wirklich wird faszinieren? Es ist der Moment, wenn wir den Vater werden sehen. Wenn wir Jesus oder den Heiligen Geist sehen. Und dann wird die Ausstattung im Himmel völlig unwichtig werden. Gott will, dass du ihn kennenlernst. Dass du seine Wirklichkeit hier schon erlebst. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und strahlen vor Freude. Und das ist das Evangelium. Gott, Vater, will deine Heimat sein. Bei ihm sollst du so etwas wie daheim sein. Es geht nicht um einen Ort, sondern um eine Person. Alle Orte von deinem Leben kann er verändern. Es geht um mehr als um Baselland. Er wollte dir Heimat sein. Dafür bist du als Mensch geschaffen worden. Heimat bedeutet, Gott als Vater zu haben. Und besonders heute an Jesus, an Pfingsten, an Jesus, hier und jetzt, der Heilige Geist zu erleben. Seine Wirklichkeit, seine Wahrheit zu erleben. Er ist erfahrbar. Er alleine kann all unsere Sehnsucht stillen. Die Sehnsucht nach Sicherheit, Bedeutung, geliebt zu werden und die Sehnsucht nach dem Sinn im Leben. Vier Grundsehnsüchte, die alle Menschen haben. Aber sie werden nur gestillt, wo Jesus deine Heimat wird. Und darum ist Loslassen und Eintreten in sein Himmelreich so wichtig. Weil du dir meistens Zeit im Leben nicht für deine irdische Schweiz wirst verbringen, die meiste Zeit wirst du mal bei ihm in der Ewigkeit verbringen. Weil du für die Ewigkeit geschaffen bist. Und entweder verbringst du die Ewigkeit mit oder ohne Gott. Das Schöne aber ist, die Ewigkeit kann hier und heute schon anfangen. So sehr heisst es, hat Gott die Welt geliebt, dass er sein Allerliebste und Beste gegeben hat, sein eingeborener Sohn. Damit alle, die ihn glauben, nicht müssen verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat uns Jesus versprochen. Und das ewige Leben fängt hier und heute an. Dafür aber musst du in sein Reich wechseln. Vom irdischen Reich ins Himmelreich. Der Himmel aber ist in Jesus schon zu uns gekommen. Und das ist die gute Nachricht. Der Himmel kommt in Jesus zu uns, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen können, damit wir ihn finden. Und ich hoffe, dass das noch viele Schweizer dürfen erleben. Denn was in Platten gerade passiert ist, das hat mich schon noch ein bisschen bewegt. Das ist ja immerhin mein Nachbardorf, wo ich herkomme, über die Berge rein, wo ich aufgewachsen bin. Stell dir vor, du bist dort geboren und aufgewachsen, hast, wie schon gesehen, den Beruf gelernt, deine Liebe gefunden, geheiratet, sitzt bei deiner Familie mit drei Kindern, hat ein Haus gebaut und es ist gemütlich eingerichtet mit Garten, Haustier und Auto vor der Tür. Und zufrieden sitzt du da am mäntigen Morgen am Frühstückstisch. Plötzlich klopft es. Du musst innerhalb einer Stunde fort. Nimm schnell das Nötigste mit, dir folgt, hofft, dass ihr um mich zurückkommt. Nachher bangs warten bis am Mittwoch der Bergsturz. Haus und Heim gibt es nicht mehr. Und ihr könnt nie mehr zurück. Ja, vielleicht bist du kein Evangelist. Aber wenn dir die Menschen am Herzen liegen, dann will ich um meinen Weg suchen. Und mit Leuten über die Schönheit vom Evangelium reden. Von der Heimat, die nur Jesus geben kann. Und uns keiner mehr je nehmen kann, sondern auf ewig wird bleiben. Und wenn ihr das auch wollt, auch wenn ihr denkt, ich bin kein Evangelist, stellt den Freund um mit der Frage nach dem Lebenssinn. Und er fragt einfach, warum. Und er sagt nicht viel, hört einfach zu. Stellt ein paar Mal einfach die Frage, warum. Versucht zu verstehen. Und wenn du verstanden hast, habe der Mut, zu sagen, hey, du bist für mehr geschaffen. Du bist für mehr bestimmt. Und er erzählt mit grosser Freude die Schönheit vom Evangelium, was kein Ding ist, sondern eine Person, eine Wirklichkeit, wo du eine Beziehung hast jeden Tag und das erleben. Gott will mehr als das, was du selber für dein Leben geplant hast. Gott will dein Vater sein. Heimat. Worauf wartest du noch? Sein Angebot ist so umwerfend schön, dass du in Christus Gott als dein Vater darfst haben. Heimat haben. Hier und heute schon. Und du darfst ein Gotteskind werden. Und du wirst von ihm geliebt werden. Bis in oberste Strube schauen. Ja, sogar noch drüber raus. Gott ist erlebbar. Und es ist so schön, heute schon mit ihm zu leben. Viel schöner. Also unser schönes Land ist das Evangelium. Das ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es ist eine Wirklichkeit. Eine Person mit Namen Jesus, die dir seine Heimat schenkt. habe gerade von einem Professor gehört, der in Kalifornien alles abgebrochen ist. Er hat völlig die Orientierung verloren. Er hat nicht mehr heimgefunden. Nicht mehr gewusst. Und er ist wie irr geworden, weil er sonst nichts hatte. Darum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium im Herzen haben. Und ich möchte dich darum heute an Pfingsten bitten, im Hier und Jetzt, vielleicht zum ersten Mal oder um ganz neu, deine Unterschrift zu geben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, was er zu tun hat, sondern zu sagen, Gott, Vater, Jesus, du bist so schön. Was du willst, soll geschehen in meinem Leben. Was ich wollte, ist nicht die, ist dich selber und alles, was dazugehört. Ich wollte für dein Reich leben. Und das ist die gute Nachricht. Bis neu mein Zentrum, bis neu meine Mitte in meinem Herz. Mein Leben, mein Lebenssinn, meine Freude, meine Bedeutung, meine Heimat. Bist du. Komm, gib ihm doch heute deine Unterschrift. Und er sagt deinen Freunden um mich, wo du daheim bist. Denn Menschen, die ohne Jesus leben, sind in sich selber verkrümmt. Sie brauchen mehr als Erfolg. Mehr als das Leben. Sie brauchen Jesus Christus. Wir noch beten dafür. Danke, Herr, dass du uns geholfen hast, darüber rauszusehen, über die Welt. Und du siehst ganz klar immer auch mit deinem Wort, alles wird vergehen. Was würde uns der Mensch helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen und am Schluss seine Seele verlieren? Herr, erbarm dich auch über uns, dass wir nicht mehr nur unseren Plan verwirklichen und dann sagen, und jetzt tust du segnen, sondern auch wenn das Blatt leer ist und mich fragen, Herr, was willst du noch mit meinem Leben? Und dann lass uns die leeren Hände ausstrecken und sagen, doch, ich bin bereit, ich will unterschreiben. Und wenn ich nicht weiss, was kommt, bist du mein Herr. Ich will ganz neu wechseln in dein Reich, weil du versprochen hast, dass du dein Reich bauen wirst und es wird nicht untergehen. Aber alles andere wird vergehen, aber du wirst bleiben. Und wir mit dir, wenn wir dir gehören und deiner Jünger sind. Segne uns als Gemeinde und gib uns offene Ohren für deine Stimme. Und dann hilf uns auch, um von dir zu reden, auch mit seinem Alltag. Und wenn es nur ein Stocken ist, Jesus, niemand kann uns geben, was du uns gibst. Diese Wirklichkeit sollen die anderen auch erleben.